wir haben ja schon eine Besteuerung nach Staatsangehörigkeit. In Nuancen. Wenn politischer Wille da ist, 12 bis 18 Monate können sie es durchziehen. Mhm. Dann kommt im Nachlauf ganz viele andere Konsequenzen, die man sich anschauen müsste. Davon gibt es doch so viel mehr Fälle, wo die Leute verarscht wurden, als wo es Fälle gibt, wo ein Staat auf einmal über Nacht so eine radikale Besteuerung eingeführt hat. Wir haben ein Vermögensteuergesetz, das ist nur inaktiv, das muss man auch wissen. Deswegen wäre das relativ schnell wieder scharf zu schalten.
Die Dinge, vor denen wir Angst haben, sind meistens nicht die, vor denen wir Angst haben sollten.
Staatsangehörigkeit zu wechseln, die eine zu suchen, zu kaufen, halte ich für in 99,9% für unsinnig.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Michael, ich werde immer wieder gefragt, hier, du bist ja schon ausgewandert, aber hast du auch schon eine neue Staatsangehörigkeit? Du brauchst doch eine neue Staatsbürgerschaft, weil die werden bald Besteuerung nach Staatsangehörigkeit einführen und dann bringt es dir auch nichts, dass du gar nicht mehr da wohnst, du bist trotzdem dran. Ich würde mal gern verstehen, erstmal, ist das realistisch, dass das kommt? Ist das überhaupt umsetzbar und so weiter? Und dann würde mich interessieren, sollte ich das machen? Wie kann ich das machen? Wie viel Vorlauf habe ich vielleicht? Was würde mich warnen? Also nimm mir mal ein bisschen Angst, bitte.
Ja, also ich würde mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnen bei dem Thema, dass wir eine Besteuerung nach Staatsangehörigkeit in Deutschland erleben in den nächsten 10 bis 15 Jahren, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ich glaube aber, dem liegt eine andere Angst zugrunde, die durchaus berechtigt ist. Und das ist einfach schlicht, dass zumindest die Besteuerung auf Vermögen, und das kann sowohl Erbschaftssteuer als auch Vermögenssteuer, als auch eine Vermögensabgabe, als auch ein Lastenausgleich sein, wie auch immer man das Kind schimpfen möge, das ist wesentlich realistischer, dass sowas kommt. Und ich gehe davon aus, weil ich die Frage auch häufig kenne oder höre, dass es eigentlich die zugrundlegende Angst ist. Aber das können wir jetzt gerne mal schrittweise auseinandernehmen. Mhm. Und dann wirst du nach der Folge verstehen, warum das mit der Staatsangehörigkeit wahrscheinlich kaum ein Thema ist. Auch selbst wenn es käme, sehr, sehr wenig Impact für die meisten haben dürfte.
Okay.
Aber das mit Vermögensteuer, Erbschaftssteuer wesentlich realistischer ist und man auch da sich schützen kann.
Okay. Warum, dann fangen wir doch vielleicht mal vorne an, warum sagst du, dass es nicht realistisch, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren kommt, dass man nach Staatsangehörigkeit, weil ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, dass ich in Deutschland auch Steuern zahlen muss, warum glaubst du, das kommt nicht?
Genau. Warum 10 bis 15 Jahre? Wenn dann wirklich ein politischer Wille da wäre, dann kann es schon ein Stück weit schnell gehen. Also dann kann das schon innerhalb von 12 bis 18 Monaten durch den Gesetzgebungsprozess gehen. Und was mein Verständnis ist, dass es gesetzlich umsetzbar ist. Auch wenn wir auf Europa schauen, wir haben ja gewisse Freizügigkeitsthemen und so weiter. Aber wenn man es richtig umsetzt, sind Steuern immer noch ein Nationalthema. Direkte Steuern, nicht indirekte Steuern wie Umsatzsteuer. Das heißt, der Staat Deutschland kann für sich entscheiden, wir möchten das haben und dann kann das auch umsetzen. Also wir sehen ja auch schon, wenn wir auf Körperschaftssteuer, Einkommensteuer schauen, wie signifikant die Unterschiede in der EU sind. Also die Staaten haben da noch relativ frei Handhabe. Die müssen sich ein bisschen an den EU-Grundrechten orientieren, aber auch das ist möglich. Und wir haben ja schon eine Besteuerung nach Staatsangehörigkeit. In Nuancen. Wir haben bei der Erbschaftssteuer einen Nachlauf von 5 Jahren. Das bedeutet, wenn du dieses Jahr auswanderst, musst du noch 5 volle Jahre warten, bis du aus der unbeschränkten Erbschaftssteuerpflicht raus bist. Das macht auch Sinn. Vielleicht da ganz kurz, warum. Du könntest jetzt theoretisch deine Partnerin nehmen und für ein Jahr auf eine Karibikinsel oder von mir auch nach Zypern, wo es keine Erbschaftssteuer gibt und ihr dann einfach 10 Millionen schenken. Das Vermögen im Ausland ist, wäre das grundsätzlich nicht unter der Erbschaftssteuer. Und dann wanderst du wieder zurück nach Deutschland ein. Warst 1,5 Jahre weg und hast 5 Millionen Erbschaftssteuer gespart.
Aber Erbschaftssteuer, ich meine, bringe ich sie dann um? Oder also warum
Schenkungssteuer.
Ach so.
Das Gesetz heißt okay. Erbschaftssteuergesetz.
Okay.
Beinhaltet auch die Schenkung. Ah, okay. Und was jetzt an der Stelle, und diese Lücke hat der Staat geschlossen, damit es nicht so schnell geht, indem er einfach sagt, und das ist spannend, weil das gilt nur für Deutsche. Wenn du als Deutsche auswanderst, dann musst du halt 6 Jahre auf dieser Karibikinsel oder in Zypern sein und danach ab dem sechsten vollen Jahr im Ausland kannst du erst diese unbegrenzte Schenkung im Ausland machen. Also muss man noch ein paar Sachen beachten, dass es kein Inlandsvermögen ist, aber das im Wesentlichen. Nur für Deutsche. Das Zweite, was wir kennen, ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Die gilt für 10 Jahre nach deiner Auswanderung, nur für Deutsche. Also wir sehen an den Punkten schon, das lag auch schon beim BFH, dass es da schon eine, ja, man kann es ja auch Diskriminierung nennen, wenn jetzt der Österreicher mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen ist und sein Leben lang in Deutschland gelebt habe und Deutschland verlässt, betreffen ihn die 2 Sachen nicht. Hm. Aber das hat der BFH entschieden, das ist erlaubt, das ist nämlich eine Schlechterstellung von Deutschen gegenüber Ausländern und das darf man darf nur die Ausländer nicht gegenüber den Inländern schlechter stellen. Das ist EU-Recht.
Okay.
Also das, ja. Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir ja schon, okay, das kann man ja ausdehnen. Also du kannst es ja theoretisch erstmal sagen, ja, es reicht, dass du Deutscher bist und du unterlegst einer vollen Einkommensteuer, Welteinkommensprinzip, Weltvermögensprinzip. Du kannst es aber auch in Nuancen machen. Und wenn wir schauen, wo gibt's das in der Welt, und es sind ja nicht viele Länder, die sowas haben, da ist es ja nicht identisch dazu, als wenn du in den USA lebst, als wenn du als Amerikaner außerhalb der USA lebst. Die besteuern nach Staatsangehörigkeit, aber es ist nicht identisch. Also das können wir auch später nochmal uns anschauen, weil das halte ich für, wenn es käme, am wahrscheinlichsten, dass ein amerikanisches Modell kommt. Aber es geht ja darum, ob es überhaupt in Deutschland kommen könnte. Und ich würde sagen, ja. Also die rechtlichen Grundlagen wären da, wenn politischer Wille da ist. 12 bis 18 Monate können sie es durchziehen. Mhm. Dann kommt im Nachlauf ganz viel andere Konsequenzen, die man sich anschauen müsste. Eventuell wird es dann tatsächlich von EuGH als Vorlage gelegt. Und eventuell muss man dann in bestimmten bilateralen, internationalen Abkommen, also Deutschland mit den anderen Ländern, Änderungen vornehmen, damit das irgendwie durchgreifen kann und so weiter. Sowas würde wahnsinnig lange dauern. Also wenn du ein Doppelbesteuerungsabkommen verhandelst, das dauert viele, viele Jahre. Und dann musst du es theoretisch auch noch mit den allen Ländern, die wir haben, mit denen wir Doppelbesteuerungsabkommen haben, verhandeln, wenn du es überall haben möchtest. Aber vom Grundsatz einführen, 1,5 Jahre, wenn es dann wirklich in die Wirkung soll, eher 5 bis 7 Jahre.
Okay, das heißt, das würde so laufen, die könnten das relativ fix, 1 bis 1,5 Jahre, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine neue Staatsbürgerschaft, das ist ein sehr kurzer Zeitraum, würde ich mal sagen. Das heißt, eingeführt haben sie es schnell, deswegen wirkt es aber noch nicht, weil da müssen sie erst alles andere mit Doppelbesteuerung und so weiter aushandeln, bevor es auch wirken kann, richtig?
Doch, es würde schon wirken. Es kommt dann drauf an. Und das ist eben der Punkt, wie intensiv sich so eine Besteuerung nach Staatsangehörigkeit überhaupt auswirken würde. Es würde wirken, wenn du in Dubai bist, wenn du in Vanuatu bist, wenn du in Paraguay bist. Einfach Länder, Niedrigsteuerländer ohne Doppelbesteuerungsabkommen. Aber da gilt ja jetzt schon die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Also du musst jetzt schon aufpassen, dass bestimmte Einkünfte dort noch weiter in die Steuerpflicht in Deutschland fallen. Das ist, erweitert beschränkte Steuerpflicht ist nicht so dramatisch, wie sie oft dargestellt wird. Welteinkommensbesteuerung über eine Staatsangehörigkeit wäre viel dramatischer. Also das wäre auf jeden Fall so. Aber vielleicht nochmal, um die Eingangsfrage zu beantworten. Wir haben jetzt verstanden, es geht grundsätzlich relativ schnell. Es hätte auch relativ schnell Wirkung für Menschen, die in Niedrigsteuerländern leben. Aber wir brauchen politischen Willen. Und das Einzige, was mir jetzt in jüngerer Zeit bekannt ist, dass die Linke da mal einen Antrag eingebracht haben, 2015, der war jetzt nicht zu Ende gedacht. Das war einfach mal was reingeschmissen. Aber das steht,
ganz Neues bei den Linken. Ja.
das steht nirgendwo sonst auf der politischen Agenda. Ja. Das steht in keinen Parteibüchern, es steht in keinen Wahlprogrammen und so weiter. Das heißt, da ist der Denkprozess wahrscheinlich noch in vielen Bereichen noch gar nicht mal angestoßen. Deswegen sage ich 10 bis 15 Jahre.
Also einfach nur, weil die Politiker in der Regel so langsam sind, sagst du 10 bis 15 Jahre, nicht weil sie es nicht schnell machen könnten.
Genau, weil es auch nicht mehrheitsfähig wäre oder weil es auch nicht gewünscht ist. Aber wir haben Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Erhöhung der Erbschaftssteuer und so weiter. Das haben wir in verschiedenen Parteiprogrammen stehen. Und deswegen halte ich das für viel wahrscheinlicher, dass es kommt.
Okay. Aber für Vermögenssteuer, habe ich das richtig im Kopf, wenn ich schon im Ausland lebe und meine Wegzugssteuer alles geklärt habe, dann ist Vermögenssteuer für mich erstmal irrelevant, richtig?
Grundsätzlich ja, aber wir haben jetzt schon bei der Erbschaftssteuer gemerkt, da gibt es erstmal so einen 5-jährigen Nachlauf. Das Schöne ist, wir haben ein Vermögenssteuergesetz, das ist nur inaktiv, das muss man auch wissen, deswegen wäre das relativ schnell wieder scharf zu schalten. Da ist jetzt diese 5 Jahre Nachlauffrist nicht enthalten. Könnte ich mir, also ganz ehrlich, ich würde es rein verhandeln, wenn ich das Gesetz wieder machen würde. Weil das wäre ja dann wirklich trivial. Ich weiß, ab nächsten Jahr kommt eine Vermögenssteuer, ich gehe noch dieses Jahr. Mhm. Wenn ich das sage, das gilt aber in 5 Jahren im Nachlauf, dass du noch 5 Jahre lang Vermögenssteuer zahlen musst. Wenn es denn dann auch verfassungsrechtlich und so weit umsetzbar ist, muss man natürlich immer schauen, dann wärst du noch 5 Jahre gebunden. Aber dann wäre es dann zumindest vorbei. Vermögenssteuer ist ja wirklich eine jährliche Besteuerung auf dein Vermögen. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer ist halt immer dann, wenn eine Transaktion stattfindet.
Ja.
Was aber immer bei diesen Sachen enthalten ist, und an der Stellschraube kannst du am ehesten was machen, ist Inlandsvermögen. Wenn die Immobilie in Deutschland ist, wenn die GmbH in Deutschland ist, dann sind das zumindest mal Vermögensassets, die immer in Deutschland einer Schenkungssteuer, einer Erbschaftssteuer und dann wahrscheinlich auch einer Vermögenssteuer unterliegen würden. Und da kann man sich dann höchstens Gedanken machen, ob man da Abwehrstrategien fährt. Und das wäre auch, erstmal ist das ein Stück einfacher als das Thema Staatsangehörigkeit. Damit würde ich immer anfangen. Aber das können wir gerne an den hinteren Teil vom Podcast hängen, wenn wir das Thema Staatsangehörigkeit mal entschärft haben.
Dann lass mich jetzt nochmal zusammenfassen, was ich verstanden habe. Also, theoretisch könnten die relativ schnell eine Besteuerung, Welteinkommen nach Staatsangehörigkeit einführen. Das wäre in der Theorie relativ schnell möglich.
Davon würde ich ausgehen, ja.
Das hältst du vor allem, weil es auch schon so Ansätze gibt, ne, mit Erbschaftssteuer und so weiter. So, das heißt, aber du sagst, das ist eher unrealistisch, dass das so schnell passiert, weil es keine Partei so richtig auf der Agenda hat und da wenig politischer Wille zu erkennen ist, das auch zu tun. So. Was aus Sicht des Staates dann, wenn ich es richtig verstanden habe, noch mehr low-hanging fruits sind, ist Vermögenssteuer einzuführen. Und das auch wieder an so einen 5-Jahres-Zeitraum zu koppeln. Wenn du jetzt schon länger als 5 Jahre weg bist, kann es dir dann egal sein. Aber wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, auszuwandern, dann wird es dich halt trotzdem noch treffen. Also sowas, ne, oder eben, wie heißt das mit, wenn du Immobilien hast?
Lastenausgleich.
Lastenausgleich, danke. Ne, also solche Sachen, sagst du, ist das, was sie vermutlich zuerst machen werden und worüber man sich mehr Sorgen machen könnte.
Einmalige Vermögensabgabe, genau. Ja.
Okay, so. Und die würde dich dann schnell treffen und wahrscheinlich, und da ist die Staatsangehörigkeit dann auch egal.
Da ist die Staatsangehörigkeit egal. Zumindest, wenn man jetzt so die Gesetze liest, mit Ausnahme halt Erbschaftssteuer, haben wir jetzt schon gelernt, dass die nur die Deutschen trifft, dieser 5-jährige Nachlauf. Nicht-Deutsche würde es gar nicht treffen. Und da würde ich eher über Vermögensumstrukturierungsstrategien nachdenken, Stiftungsstrategien und so weiter. Um da wirklich mich aufzustellen, halte ich auch für deutlich wahrscheinlicher. Wir können ja nochmal in das Thema Staatsangehörigkeit reingehen, um da auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil selbst wenn es käme, dann ist am wahrscheinlichsten, dass es primär die Menschen trifft, die in Niedrigsteuerländern ohne Doppelbesteuerungsabkommensschutz und dergleichen leben. Wir können ja mal schauen, was ist denn global. In den USA heißt es ja nicht, wenn du mit der Besteuerung nach der Staatsangehörigkeit, wenn du im Ausland bist, dass du identisch besteuert wirst wie der Inländer.
Okay.
Sondern es gibt Freibeträge, die liegen meines Wissens bei über $100,000. Das bedeutet, wenn du mal ein normales Einkommen hast und in Dubai lebst, dann musst du trotzdem keine Steuern in den USA zahlen. Das betrifft wirklich die Rich. Mhm. Und bei den Rich oder bei den reichen Amerikanern ist es durchaus bekannt, dass die, wenn die wirklich Tabula Rasa machen wollen und aus diesen ganzen Themen rausgehen wollen, dass die sich zum Beispiel einen Pass in St. Nevis und so weiter holen und dann da auch mit Trust-Strukturen arbeiten und so weiter. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Das kennt man in Deutschland nicht, weil die Strukturen für Deutsche keinen Sinn machen. Wir haben keine Besteuerung nach Staatsangehörigkeit. Und so ein Trust in Nevis würde aus deutschem Recht nicht als Stiftung anerkannt sein. Aus US-Sicht halt schon. Und deswegen sind die nicht so bekannt, die Strukturen, aber da gibt es schon Wege, Lösungen, die in den Ländern gehen. Aber das sind so die 2 Punkte. Wie würde das dann tatsächlich implementiert werden? Müsste ich komplett alles besteuern? Ich denke nein. Es gäbe auf jeden Fall einen sehr hohen Freibetrag und eventuell auch irgendwelche Ausnahmeregelungen und so weiter. Also dann müsste man dann wirklich im Einzelfall schauen. Ab einem gewissen Einkommen wird es sicherlich problematisch. Aber viel, viel entscheidender ist, wir haben bilaterale Verträge. Wir haben Doppelbesteuerungsabkommen. Und in den Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA ist eine Regelung enthalten, dass die das dürfen mit dieser Besteuerung nach Staatsangehörigkeit. Das ist das, was ich gemeint habe, dass es zwar schnell national umsetzbar wäre, aber für Menschen wie uns zum Beispiel, die in Zypern leben, jeder, der in der EU lebt, jeder, der in einem Land lebt, wo es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt, würde das sich in erster Linie nicht wirklich auswirken. Weil wir dann immer noch ein Doppelbesteuerungsabkommen haben. Und in der Regel besagt das, dass das Land, in dem du lebst, die wesentlichen Einkünfte besteuern darf. Und in der Regel besagt das sogar auch, dass wir Freistellungsmethode haben. Das heißt, Deutschland dürfte oder müsste die Einkünfte, die wir hier in Zypern erzielen, in Deutschland freistellen, auch bei einer unbeschränkten Steuerpflicht. Also hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge mal diskutiert. Wie tief würdest du denn fallen, wenn du die unbeschränkte Steuerpflicht fällst nach deiner Auswanderung? Du fällst nicht wirklich tief, das ist nur dann viel, viel Arbeit, wenn du in Zypern, Malta, USA, Spanien lebst, ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Ja. Du würdest ultra tief fallen, wenn du in einem Niedrigsteuerland wie Dubai, Paraguay oder Dauerreisen bist. Also das muss man nochmal unterscheiden. Mhm. Und ich glaube, dadurch kann man, also es ist super unwahrscheinlich und in den allermeisten Fällen entweder verdienst du in Anführungsstrichen zu wenig. Das ist jetzt hypothetisch, weil ich keine Ahnung, wie sowas mal eingeführt wird. Aber ich würde davon ausgehen, sagen wir einfach mal pauschal, wenn du weniger als 100.000 zu versteuerndes Einkommen hast, fällst du da nicht rein. Erst darüber. Mhm. Also das ist der zweite Punkt. Wenn du nicht viel Geld verdienst, dann würdest du gar nicht reinfallen. Und der dritte Punkt nochmal, das wird ein Doppelbesteuerungsabkommen schützen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Staatsangehörigkeit oder Besteuerung nach Staatsangehörigkeit nicht das Thema, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Oder musst. Also nicht, dass du, also ich sage immer, wenn ich solche Sachen habe, auch zur Vermögensteuer, überleg dir, wie hoch du das Risiko erachtest, dass es wirklich Probleme gibt. Und haben wir jetzt schon verstanden, Staatsangehörigkeit ist meiner Meinung nach das Risiko sehr, sehr niedrig. Und dann überleg dir, wie viel Geld, Invest, Zeit bist du bereit, um dieses Risiko noch für dich abzumildern. Und wenn das Risiko schon so niedrig ist, dann macht es eigentlich nur Sinn, sehr wenig da zu investieren. Wenn du dir jetzt mal irgendeine Struktur baust, dass du sagst, also da gibt es so Strukturen, ich halte nichts von, aber dass du zum Beispiel deine Immobilie in eine US-LLC einbringst. Das kostet dich ein paar tausend Euro. Das ist nicht viel Geld mit einer hypothetischen Hoffnung, dass das dich vor einer Vermögensabgabe schützt. Ich habe da, mein großes Problem bei diesen Strukturen ist vielmehr, dass das Risiko, dass du abgezogen wirst, viel, viel, viel höher ist, als dass es dir...
von deinen Beratern abgezogen
wird. Ja, bei der USLC, ja. Das ist ein Anbieter, also da gibt es wahrscheinlich auch mehrere, aber ein Anbieter, der nur eine einzige USLC nutzt. In dieser einen einzigen USLC sind viele, viele, viele Immobilien in Deutschland drin. Der hat dann die Kontrolle. Du hast dann auf einmal keine Kontrolle mehr. EWIF ist es ähnlich. Auf einmal hast du deine Unternehmensanteile in der EWIF drin oder irgendwie sowas oder gibst da jedes Jahr haufenweise Kohle rein und irgendjemand, den du fern kennst, hat dann da die Verfügungsmacht. Wer sagt dir, dass der dich nicht abzieht und irgendwann abhaut? Und davon gibt es doch so, so, so viel mehr Fälle, wo die Leute verarscht wurden, als wo es Fälle gibt, wo ein Staat auf einmal über Nacht so eine radikale Besteuerung eingeführt hat. Beim Lastenausgleichsgesetz, erstmal ist es nicht wirklich umsetzbar aktuell. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Zweiter Weltkrieg ist so einschneidend, da passiert erstmal so viel auf deine ganze Vermögenssphäre und so weiter, dass daran gekoppelt die Angst vor einem Lastenausgleichsgesetz auch schon wieder irgendwie marginal ist. Also das macht dann schon wieder keinen Sinn, sich deswegen verrückt zu machen, wenn man sagt, ja, das kam ja beim Zweiten Weltkrieg. Also ich wünsche mir sehr, 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 dass wir keinen Dritten Weltkrieg kriegen.
Nein.
Aber wenn das die Voraussetzung ist für ein Lastenausgleichsgesetz, dann mache ich mir über das Lastenausgleichsgesetz am allerwenigsten Sorgen.
Gab es nicht vorher schon mal eins?
Das kann auch sein, aber das ist ja in der Regel an solche großen, dramatischen Situationen geknüpft.
Okay. Das heißt, die Besteuerung nach Staatsangehörigkeit brauchen wir jetzt erstmal weniger Sorgen zu machen. Zum einen, weil es gerade keinen wirklich politischen Willen erkennbar ist, das umzusetzen. Das zum einen. Und zum anderen, weil zumindest wenn ich in einem Land bin oder in ein Land gehe, das ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, die das auch noch aushandeln müssen. Das heißt, selbst wenn sie es machen würden, gäbe es noch Zeit. So, das heißt, da gibt es die Sicherheitsnetze. Was ist jetzt, wenn ich sage, ich will auf Dauer Perpetual Traveler sein? Ich habe keinen, oder ich gehe nach Dubai oder so, ich habe kein Doppelbesteuerungsabkommen, das mich schützt. Wo würdest denn du sagen, wenn das jetzt kommt oder wenn sie das, die Partei das ankündigt, oder was wären denn so Frühwarnzeichen zu sagen, jetzt sollte ich mich vielleicht zumindest mal genauer gucken und doch mal drüber nachdenken?
Also ich würde schon sagen, Frühwarnzeichen ist, wenn das tatsächlich mal jemand in sein Wahlprogramm oder sowas schreibt. Mhm. Und dann ist natürlich die Number One Escape-Strategie, also gut, Stiftungslösungen würden auch immer funktionieren, weil Besteuerung nach Staatsangehörigkeit bedeutet ja, dass du als Steuerpflichtiger die Person bist und deine Einkünfte, dein Vermögen relevant ist. Und wenn du eine Stiftungslösung hast, dann ist es von dir entkoppelt, das Vermögen. Das wäre dann ultra spannend, was da anerkannt wird, weil aus deutscher Sicht sind ja eigentlich nur Liechtenstein, Luxemburg und deutsche Stiftungen anerkannt. Alle anderen Stiftungen werden in Deutschland nicht als Stiftung erkannt, okay, sondern in der Regel als vergleichbar einer Holding, einer Kapitalgesellschaft. Und dann wäre es natürlich ultra spannend, wenn da jetzt jemand in Dubai lebt, in Dubai eine Stiftung nach Dubai-Recht hat, die ihn aus Dubais Sicht das Vermögen und die Einkünfte entkoppelt, die in die Stiftung reinlaufen, ob dann Deutschland bei einer Besteuerung der Staatsangehörigkeit sagt, nee, durch diesen Dubai Trust oder whatever schauen wir durch und die Einkünfte, die der erzielt, die unterliegen in Deutschland einer Besteuerung. Wäre es so, wenn du unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland wärst? Das heißt, das wäre durchaus die konsequente, der konsequente Weg. Also deswegen Stiftungslösungen machen halt vielleicht für 1% der Menschen, der Unternehmer sind, also ja. Unternehmer, du musst schon mal ein bisschen Geld haben. Liechtenstein ist schon aktuell die Top-Lösung, aber halt erst so ab 5-8 Millionen Vermögen und da musst du es auch erstmal reinkriegen. Ich finde, Liechtenstein ist super coole Lösung, wenn du mal 5+ Jahre im Ausland warst, ein entsprechendes Vermögen aufgebaut hast, bevor du nach Deutschland zurückkommst, das zu errichten und reinzuschieben, weil wir dann keine Schenkungssteuer haben oder dieses Thema umgehen können. Familienstiftung in Deutschland ist halt dann wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich, weil erstmal ist die in Deutschland steuerpflichtig und bei einer Vermögenssteuer wird die in Deutschland Vermögenssteuer zahlen und so weiter. Also das ist eher ein Vehikel, wenn es außersteuerliche Themen hat, dass du einfach dein Vermögen zusammenhalten möchtest, dass du da die Nachfolge und so weiter klären willst. Also für Deutsche sind Stiftungslösungen für die allermeisten halt nicht erreichbar. Und dann bleibt so der große Step, Wechsel der Staatsangehörigkeit. Wir können seit der Gesetzesänderungen viel, viel leichter zwei Pässe haben. Mhm. Im Wesentlichen kann man sagen, du kriegst so einen Pass in unter einem Jahr. Also du hast genug Zeit.
Ach ja. Okay.
Du brauchst nur Geld. Die kosten in der Regel so 6-stellig. Gerade halt in den Karibikländern oder in den Südseeländern. Das Problem dabei ist, wie stabil ist dieses Passthema? Also Vanuatu und solche Sachen, die kriegen halt dann teilweise richtig Probleme auch mit der EU, dass die dann irgendwelche Sanktionen aufgelegt bekommen. Wenn sie solche Regelungen machen, dann müssen sie ihre Regelungen wieder anpassen. Und man kann, vermutlich können die Länder die auch die Pässe wieder entziehen. Also das ist dann, da wird es dann wahrscheinlich wirklich tricky, in welcher Konstellation du unterwegs bist, dass du sagst, jetzt habe ich so einen Exotenpass. Dann bringt er mir vielleicht am Ende gar nichts. Dann was ist, muss dann natürlich auch wieder drauf schauen, wie flexibel bin ich, was meine Visa mit diesem Pass betreffen, weil was hilft es mir, wenn ich in, gut, dann willst du, also oder anders, dann musst du schon ein bisschen auf deine persönliche Situation schauen. Du willst dann wahrscheinlich nicht mehr in der EU leben. Wahrscheinlich kriegst du mit einem Vanuatu-Pass ultra schwierigen Visum in Deutschland. Das muss dir dann natürlich bewusst sein. Und aber die Konsequenz ist ja, wie gesagt, Doppelpass möglich. Das kann man sich ja dann theoretisch auch schon, wenn man irgendwie am Horizont irgendwas sieht, sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mit Doppelpass und es ist mir egal, wenn ich da $90,000 an Sao Tome spenden muss oder darf, damit die mir als Dank für ihr die Spende einen Pass ausstellen, dann habe ich den mal. Ich kann den behalten. Also ist jetzt erstmal mein Stand. Aber um aus der Besteuerung der Staatsangehörigkeit rauszukommen, musst du ja einen deutschen Pass abgeben.
Ja.
Dafür brauchst du erstmal eine andere Staatsangehörigkeit.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon ein richtig krasser Schritt. Und ich weiß nicht, das ist für mich so exotisch, da würde ich mir sehr, sehr genau überlegen, was bedeutet das jetzt wirklich in der gesamten Konsequenz? Und ist es wirklich so dramatisch, ich muss ja dann abwägen, wie viel Steuer zahle ich in Deutschland? Was habe ich für Nachteile? Weil das ist Fakt, dass du dadurch Nachteile hast. Wenn du jetzt für dich entscheidest, ich werde den Rest meines Lebens auf Vanuatu leben, dann ist das wahrscheinlich eine gute Idee.
Ja.
Wenn du aber für dich sagst, ja, eigentlich will ich in Zypern, Malta, Spanien leben, dann wird es wahrscheinlich nur schwer funktionieren. Wenn du sagst, ich will in 5 Jahren aber wieder in Deutschland leben, dann wird es wahrscheinlich sogar dumm sein.
Ja.
Also dann einfach so ein bisschen abwägen.
Okay, das heißt, ich kenne das ja aus der Psychologie, die Dinge, vor denen wir Angst haben, sind meistens nicht die, vor denen wir Angst haben sollten. Ich habe jetzt verstanden, vor einer Besteuerung des Welteinkommens nach Staatsangehörigkeit brauchen wir als Deutsche jetzt eigentlich weniger Angst zu haben, weil es gerade nicht wahrscheinlich, dass es zumindest in den nächsten 10 Jahren umgesetzt wird. Und wenn, gibt es immer noch Möglichkeiten, damit umzugehen, mit über in ein Land ziehen, das Doppelbesteuerungsabkommen hat oder. So, wovor wir aber jetzt Angst haben sollten, wenn ich noch in Deutschland bin, ist dann eher sowas wie Vermögenssteuer. Weil das gibt es schon. Jetzt, auch wenn das Gesetz jetzt inaktiv ist, aber das Gesetz gibt es schon, das müsste quasi nur reaktiviert werden. Und das würde wahrscheinlich dann auch so gelten, dass es sogar 5 Jahre nach Auswanderung noch gilt. Das heißt, wer jetzt noch in Deutschland ist, den würde das dann auf jeden Fall treffen. Und so die 5 Jahre laufen dann halt. Ne? Also Das wäre eher das, wovon man Angst haben sollte.
Also das mit den 5 Jahren ist sehr hypothetisch.
Ja, okay.
Weil da muss man tatsächlich dann auch schauen, okay, Freizügigkeit und so weiter, Grundrechte. Mhm. Es ist möglich, weil es, und Erbschaftssteuer und Vermögensteuer sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Vermögensteuer ist faktisch, ich zahle jedes Jahr einen sehr kleinen Betrag auf mein Vermögen. Mhm. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer ist, ich zahle in dem Event, in dem ich das Vermögen an jemand anderes übergebe, einen höheren Betrag. Mhm. Also dadurch ist es sich per se sehr ähnlich und diesen 5-Jahres-Nachlauf bei der Erbschaftssteuer, dadurch, dass das im Gesetz steht und auch entsprechend dann auch, mir ist jetzt kein Verfahren bekannt, ich gehe einfach davon aus, dass das auch verfassungsrechtlich möglich ist, kann ich mir vorstellen, dass man es bei einer Vermögensteuer auch macht. Mhm. Und irgendwo ist es ja dann auch, weil das ist ja auch klar, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass solche Steuern zu Fluchtreaktionen führen. Ja. Es werden dadurch definitiv Menschen gehen. Mhm. Und als Politiker hast du ja den Willen, dass das nicht passiert oder dass das abgeschwächt wird. Das kannst du dadurch abschwächen, dass du sagst, ja, kannst gehen, 5 Jahre zahlst es weiter, dann bist du raus. Und dann würde ich psychologisch wahrscheinlich auch wieder an der Stelle sagen, ja, ich kann zwar jetzt auswandern, aber dann muss ich jetzt trotzdem 5 Jahre machen und dann erst. Das ist so weit weg.
Ja.
Dieser Reward ist so weit weg. Ja. Wir wollen ja immer den Reward sofort spüren.
Ja.
Und dass ich dann sage, ja gut, in 5 Jahren keine Vermögensteuer, in 6 Jahren, dann bleibe ich doch da. Auch wenn das irgendwie rational dumm ist, weil lieber in 6 Jahren nichts mehr zahlen und 5 Jahre zahlen, als für alle Zeiten zahlen.
Ja, ja.
Genau. Und ich, wenn ich Politiker wäre, würde ich zuallererst die Sonderausnahmen in Deutschland killen. 10 Jahre, dass nach 10 Jahren Immobilien steuerfrei sind. Das macht in meinen Augen sehr, sehr wenig Sinn, wenn wir auf ein faires Steuersystem schauen. Abgeltungssteuer 25%, das macht einzig für Dividenden Sinn, weil wenn du jetzt eine GmbH hast, zahlst du schon Steuern, dann schüttest du es ja nicht aus, dann macht es keinen Sinn, dass du dann nochmal Vollsteuern drauf zahlst. Da muss es einen Anrechnungsweg geben, dass einfach eine GmbH zu einem Einzelunternehmen gleichgestellt ist. Das kriegt man aber trivial hin. Teileinkünfteverfahren haben wir schon. Aber wieso soll jemand, der 50 Stunden die Woche arbeitet und damit 100.000 Euro verdient, mehr Steuern zahlen, der würde damit wahrscheinlich irgendwo so um 35-40% Steuern zahlen, als jemand, der einen Scheiß arbeitet, 2 Millionen geerbt hat und daraus 100.000 Euro Zinsen im Jahr verdient. Der zahlt 25% Steuer.
Mhm.
Das macht für mich keinen Sinn.
Mhm.
Und das würde ich einfach gleichstellen. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich würde Einkommen, das aus Hingabe deiner Zeit und deiner Leistung, und das ist aktuell das am höchsten besteuerte Einkommen in Deutschland. Das würde ich viel, viel besser stellen und insgesamt die ganze Vermögenssphäre mehr besteuern. Mhm. Ich fände auch eine Erbschaftssteuer von 50% irgendwo fair.
Mhm.
Weil letztendlich, wenn wir auch, wie funktionieren gute Gesellschaften, wie stehen Gesellschaften zusammen, wenn die Menschen relativ gleich sind, gleiche Chancen haben und so weiter. Und ohne jetzt jemanden das nicht gönnen zu wollen, aber nur weil jetzt jemand erbt und das in der richtigen Struktur macht, zahlt er im Zweifel, erbt 10 Millionen, hat er das irgendwie über 20, 30 Jahre gezogen, in die richtigen Vehikel geparkt, zahlt er kaum Erbschaftssteuer, dann hat er 10 Millionen, dann zahlt er wieder nur 25% Steuer aus den Gewinnen, die er daraus erzielt. Es macht irgendwie keinen Sinn. Das Problem ist, warum ändern die das nicht? Weil es auch da massivste Fluchtbewegungen nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf Vermögensebene passieren. Also du kannst halt so viel steuern, so viel strukturieren mit Stiftungen, Vermögen ins Ausland und so weiter, dass du da halt wahnsinnig viel Spielraum hast, die Steuer zu umgehen. Aber einen Angestellten, der 200.000 Euro verdient oder wie viel auch immer,
einfach,
der hat halt relativ wenig Spielraum, da seine Steuerlast irgendwie zu verschieben. Also das ist so ein bisschen mein Take.
Ja.
Und jetzt gerade wird auch viel diskutiert, ob die einjährige Spekulationsfrist bei Kryptowährungen fällt oder ob man auch die anders besteuern muss. Konsequenterweise ja, die Einjahresfrist muss weg, aber Abgeltungssteuer ist auch nicht der richtige Weg. 42% Einkommensteuer ist der richtige Weg, weil es dann nur gleichgestellt ist mit Arbeitseinkommen.
Mhm.
Wo wir dann bitte drüber sprechen müssen, dass 42% einfach hanebüchen viel Steuer ist,
ja,
macht für alle 25%. Dann reden wir von Fairheit, aber diese Ungleichheiten im deutschen Steuersystem, die machen keinen Sinn.
Mhm.
Und das sehen die Politiker. deswegen wird über diese Spekulationsfrist bei Kryptowährungen diskutiert. Über die Immobilien wird auch schon lange diskutiert. Über die Abgeltungssteuer wird auch schon diskutiert. Und über die Erbschaftssteuer wird auch diskutiert. Und über die Vermögensteuer wird auch diskutiert. Und das eine ist, um wieder ein bisschen zu unserem Thema in der Folge zurückzukommen, sind ja die Einkünfte, die du erzielst. Über die wollen wir jetzt nicht groß sprechen, weil da hast du auch mit der Auswanderung einfach den Hebel, um die günstiger zu besteuern, das andere ist Vermögen. Und wenn du dann auswanderst und ob das dann jetzt sofort die Vermögensteuer weg ist oder erst in 5 Jahren, wird, habe ich auch schon gesagt, immer dein inländisches Vermögen besteuert werden. Und das ist tatsächlich der Punkt, weil das ist jetzt auch nicht so schnell zu ändern, wo ich dir mitgeben würde, wenn das alles Themen sind, und da könnten wir natürlich jetzt auch viel über Wahrscheinlichkeiten reden und so weiter, und in der aktuellen Regierungssituation und mit den aktuellen Umfragen auch auf politischer Ebene halte ich das alles auch nicht so für wahrscheinlich, dass da was kommt. Also da müssten wir einen deutlichen Linksruck Richtung SPD, Grüne und so weiter sehen, damit da mehr, zumindest was auf Vermögenssteuerebene kommt. Das wird nicht durch eine FDP, CDU, CSU und eventuell AfD und so weiter passieren. Also die haben da kein Interesse an diesen Themen. Also auch deswegen ist es nicht super wahrscheinlich. Das ist mir wichtig mitzugeben. Nicht, dass du jetzt einfach losläufst und sagst, ich muss jetzt unbedingt meine deutsche Immobilie verkaufen, und wenn ich nur die Hälfte kriege, was ich mir vorstelle, Hauptsache die ist weg. Dumm. Ja. Wirtschaftlich dumm. Okay. aber letztendlich, um da mal einen Punkt hinzukriegen, du merkst, das Thema, ich beschäftige mich viel damit.
Ja.
du musst dein Vermögen umstrukturieren, dass du sagst, okay, wenn da was käme, dann darf ich eben keine deutsche Immobilie mehr haben, keine deutsche Firma mehr haben. Dazu dürfte wahrscheinlich dann auch je nach Ausprägung auch eine deutsche Aktie sein. Wenn du eine Siemens-Aktie hast, ist es halt ein Stück weit eine deutsche Aktie. Das kann schon wieder für diese Inlandsverknüpfung ausreichen. Könnte theoretisch ausreichen. Über eine erweitert beschränkte Vermögenssteuerpflicht, möglicherweise der Gesetzgeber mal definieren könnte. Es gibt eine erweitert beschränkte Erbschaftssteuerpflicht, wo sowas reinfällt. Ja. Alles, was irgendwie so Inlandsbezug hat. Und das kann man sich dann schon überlegen, okay, aber im Zuge einer Auswanderung. Ich wandere aus und dann halt jetzt stückweise, dann schaue ich mal, okay, jetzt habe ich noch 200.000 auf dem deutschen Festgeldkonto liegen. Dann schaue ich mal, dass ich mir noch ein Konto in der Schweiz suche, vielleicht in Liechtenstein, vielleicht in Österreich oder auch sonst wo in der EU, und je nachdem, wo du hin auswanderst, vielleicht auch im Ausland. Und dann so ein bisschen diversifizieren, in verschiedenen Ländern das Vermögen haben. Und dann bist du schon einen deutlichen Schritt weiter, wenn da Vermögenssteuer kommt. Wenn du 3 Immobilien in Deutschland hast, eine ist aus der 10-Jahres-Frist raus, sagst, da kriege ich gerade gute Preise, das macht Sinn, es zu verkaufen. Eine zu verkaufen, die du seit 8 Jahren hast, jetzt mit aller Gewalt zu verkaufen, anstatt noch 2-3 Jahre zu warten, bis steuerfrei ist, dumm. Also einfach sinnvolle Entscheidungen treffen.
Und das heißt, sinnvolle Entscheidung wäre, meine Staatsangehörigkeit sollte ich mir jetzt erstmal wenig Sorgen machen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt kommt. Das steht nicht auf der Agenda, und selbst wenn, gibt es Möglichkeiten.
Dazu vielleicht noch ein Gedanke, damit wir das auch abschließen können. Haken dran. Ja, Staatsangehörigkeit zu wechseln, die eine zu suchen, zu kaufen, halte ich für in 99,9% für unsinnig. Ja. Wenn du ultra viel Geld hast und das aus irgendwelchen Gründen unbedingt möchtest, von mir aus. Was aber legitim ist, dass du dir überlegst, wie mobil möchte ich in der Welt sein. Also, und wir haben ja Corona gesehen, und da bist du kaum noch irgendwo reingekommen. Und das kann man sich schon ein Stück weit, und das ist ja dann auch nochmal wichtig, wenn wir über Staatsangehörigkeit reden, müssen wir natürlich auch, will jetzt nicht nur nochmal da tief reingehen, aber da musst du dir das schon auch überlegen, ist dieses Land jetzt überhaupt so viel besser? Wie sind denn dort die rechtlichen Verhältnisse für Vermögensschutz? Wie sind dort die steuerlichen Verhältnisse? Wie ist es, wenn ich dann diese Staatsangehörigkeit habe? Welche Rechte habe ich dort als Mensch? Wie war es während Corona? Wie sind irgendwelche Pflichten und so weiter? Also du willst ja nicht vom Regen nie drauf kommen.
Ja.
Aber das kann man sich, wie gesagt, als eine Ebene zuvor. Und eine Ebene zuvor sind Aufenthaltserlaubnisse, Aufenthaltsgenehmigung. Das ist in der Regel auch vom Ablauf meistens so geknüpft. Also du musst, also zum Beispiel in Zypern kriegst du auch als Drittländer, ist nicht ganz so einfach, weil EU und so weiter, aber du kriegst auch ein Aufenthaltserlaubnis, dass du hier einfach sein darfst, leben darfst, als Australier. Wenn du dann 7 Jahre da warst und bestimmte Bedingungen erfüllst, dann kannst du auch zur Staatsangehörigkeit in Zypern wechseln. Also meistens sind das sowieso die 2 Stufen. Und sich dann einfach zu überlegen, und das muss man auch nochmal ganz wichtig, auch steuerlicher Aspekt, so eine Aufenthaltsgenehmigung, so ein Visum, ist kein steuerlicher Wohnsitz, ist keine Tax-Residency. Das sind 2 verschiedene Sachen. Aber Dubai. Ich glaube, wenn wir jetzt nach Dubai gehen würden, dürften wir, glaube ich, 3 Monate bleiben. Nagel mich nicht fest. Aber du kannst dir dort natürlich Visum holen und dann darfst du da mehr als 183 Tage sein. Das kannst du auch mit vielen, vielen anderen Ländern machen. Paraguay, Thailand und so weiter. Also einfach dieses ganze Visumsthema. Und das würde dir auf jeden Fall schon mal eine deutlich erhöhte Bewegungsfreiheit in der Welt erlauben. Und oftmals ist es so der Schritt vor der Staatsangehörigkeit. Auch dazu, zum Beispiel Paraguay, kannst du dir auch die Staatsangehörigkeit holen. Viele gehen nach Paraguay, weil es steuerlich hochattraktiv ist. Mhm. Holen sich eine Cedula, das ist so eine Art Personalausweis, das ist diese Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Wenn du dir aber jetzt diesen Schritt weitergehst, einen Paraguay-Pass holst, ist steuerlich halt ein bisschen scheiße. Weil dann wirst du, Paraguay versteuert dein Auslandseinkommen nicht. Als Ausländer. Dann bist du auf einmal Inländer und bist du voll steuerpflichtig in Paraguay. Also diese Konsequenz muss man halt auch immer ein Stück weit abwägen. Aber das halte ich für legitim. Dass man sich wirklich sagt, also für mich persönlich jetzt auch nicht, ich brauche das nicht für mein Gefühl, aber ich kenne genug Menschen, die so ein bisschen Bankkonten-Shopping machen, hier in Georgien, in Dubai, in Paraguay, ein Bankkonto finde ich ganz nett, Singapur ein bisschen Gold, Schweiz im Freilager ein bisschen Vermögensgegenstände und so weiter. Halte ich jetzt durchaus für legitim, stell dir nur immer die Frage, wie aufwendig ist es, was kostet das und was nutzt es mir wirklich, weil da auch in dem Bereich ist ultra viel Abzockangebote da draußen am Markt. Ja. Also da hast du dann da schnell dein Geld los und musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie du dein Geld schützt. Mhm. Und neben diesen Vermögensdiversifikationen halt auch diese Diversifikation in Form von Visa, dass du einfach die Option hast, da brauchst du jetzt auch keine 7, da reichen wahrscheinlich 1, maximal 2. Aber dass du halt sagst, wenn hier Corona 2.0 kommt. Wir sind ja, ich war ja da zu der Zeit schon in Zypern, ich bin ja reingekommen, weil ich schon Yellow Slip hatte. Hätte ich den nicht gehabt, wäre ich nicht reingekommen.
Ja.
Paraguay ist das Gleiche. Hattest du die Cedula, konntest nach Paraguay. Ohne Cedula bist du nicht in Paraguay reingekommen. Und ich war ja damals schon reisend und es war Costa Rica und Mexiko. Das waren die einzigen 2 Optionen Ende 2021 für uns. Da waren wir in Portugal. Also gut, wir hätten noch nach Deutschland gekonnt und wir hätten noch nach Zypern gekonnt. Aber die 4 Länder standen uns damals noch offen. Zypern war Yellow Slip, Deutschland war Deutscher und Mexiko und Costa Rica war offen. Hätte ich jetzt noch einen Plan B gehabt, hätte ich noch eine Cedula, hätte ich noch eine Aufenthaltsgenehmigung, hätte ich noch nach Dubai gekonnt, hätte ich noch Paraguay. Also das halte ich für legitim, das kann man mitnehmen.
Also Plan B kann man machen, Aufenthaltsgenehmigung, Staatsangehörigkeit, zumindest wegen der Besteuerung, nee, weil es extrem unwahrscheinlich, dass es kommt. Etwas wahrscheinlicher, dass es kommt, ist, dass Vermögen in Deutschland, ob Vermögenssteuer oder Erbschaft oder sonst was, dass das verschärft wird. Und wenn du dich entscheidest, jetzt auszuwandern und es natürlich richtig machst und dein Vermögen noch ein bisschen aufpasst, dann bist du eigentlich relativ safe und musst dir über das Staatsangehörigkeitsthema zumindest erstmal keine Sorgen machen.
Eine Auswanderung hat ja, also wir sind ja Fan davon, surprise, hat halt den einen großen Vorteil, dass es immer am schwersten ist, das Land zu verlassen, wo du die Staatsangehörigkeit hast und wo du lange, lange warst. Es ist immer sehr einfach, ein Land steuerlich, rechtlich zu verlassen, wenn du da mal 3, 4 Jahre warst, 5, 6, 7, ab 7 Jahren fangen bei den meisten Ländern dann Wegzugsteuern an und so weiter. Aber du hast da in der Regel nochmal so eine Zeit, wo du sagst, ich kann da jetzt erstmal 5 Jahre sein, muss dich natürlich an die lokalen Regelungen halten und so weiter. Aber dann weiterzuziehen, ist viel einfacher.
Ja.
Dann dir auch, dich so ein bisschen das zu nutzen und dich international aufzustellen, in all den Ebenen, die wir jetzt schon besprochen hatten, hilft vor ganz vielen Sachen, die kommen könnten.
Ja.
Und ist sehr niedrigschwellig. Also ohne, dass du da jetzt irgendwelche Stiftungen oder dubiosen Konstrukte oder weiß ich nicht was machen musst, ohne dass du jetzt einfach 10, 20, 50.000 Euro rausballerst für irgendwas, wo du keine Ahnung hast, ob es dir irgendwann in einem ominösen Fall helfen könnte.
Ja, also das heißt, wenn ich in Deutschland noch bin und ich überlege auszuwandern, dann sollte ich nicht alles tot analysieren und was ist noch mit Besteuerung nach Staatsangehörigkeit und so weiter. Damit kann ich eine Menge Geld ausgeben, eine Menge Zeit, Energie investieren. Ist aber nicht sinnvoll. Wenn du auswandern willst, wander aus und der Rest kommt wahrscheinlich gar nicht. Und wenn, dann gibt es noch Möglichkeiten zu reagieren.
Genau. Also nach der Folge solltest du ja jetzt an einem Punkt sein und für dich ein gutes Gefühl haben, okay, was sind jetzt wirklich noch Themen, mit denen ich mich beschäftigen sollte und was war bisher Angstmacherei, wo mir irgendwer irgendwas Komisches erzählt hat, was Quatsch ist. Worum du dich kümmern musst, sind die Regeln, die wir jetzt schon haben.
Ja.
wenn du eine GmbH hast, dann greift halt jetzt schon eine Wegzugsbesteuerung.
Ja.
Wenn du Vermögen ins Ausland verlagerst, dann musst du schauen, ob das, wie auch immer, das in irgendwelche Wegzugsentstrickungssteuern fällt. Wenn du dann im Ausland bist und noch Immobilien in Deutschland hast, dann sind die beschränkt steuerpflichtig. Mhm. Punkt. Ja. Dem ja. kannst du dich gerade nicht entziehen. Darum ja. würde ich mich kümmern. Wenn du das gelöst hast, dann kannst du dich immer noch und viel Zeit hast und vielleicht auch immer sagst, ja, so 10.000, 20.000, die verballer ich mal für irgendwas auszutesten, dann will ich dich nicht aufhalten. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt dann auf deine Erfahrungswerte, weil da habe ich schon, machen wir eine extra Folge zu, aber da ja. habe ich schon die wildesten Sachen erlebt.
Okay. Wunderbar. Danke dir. Ich fühle mich deutlich schlauer.
So. Top. Und ich hoffe auch, wesentlich ja. entspannter und du weißt jetzt, wo der Fokus liegen muss.
Definitiv auch entspannter, richtig. Wenn du dich jetzt auch schlauer und entspannter fühlst, dann bitte ich dich, lass ein Like da und folge diesem Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können. Und wenn du weitere Fragen hast oder dich mit Gleichgesinnten vernetzen möchtest, dann komm gerne in unsere Community. Da hast du, du kannst Fragen stellen, du kannst dich, wie gesagt, vernetzen. Es ist alles da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.